Heute bewegen wir uns ein bisschen in die Tiefen des Google Tag Managers und ich teile ein Konzept mit dir, das, wie ich finde, in der Analyse und im Tracking zu Unrecht unterschätzt wird.
Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute ist einer der Tage, an dem ich mich irgendwie früh an meinen Laptop setze und dann nur kurz auf die Uhr schaue und feststelle, dass es schon 16 Uhr ist, ohne dass ich überhaupt Mittag gegessen hätte oder sonst irgendwas zwischendrin. Die Zeit ist heute so krass schnell vergangen. Keine Ahnung, was heute los war. Aber abgesehen davon, dass heute offenbar der Tag der vercheckten Uhrzeit für mich war, ist heute auch wieder Zeit für eine Geek-Edition hier in der Analytics-Sprechstunde. Heute will ich mich nämlich mal ein bisschen in die Tiefen des Google Tag Managers reinbewegen und habe dir ein Konzept mitgebracht, das meiner Meinung nach krass unterschätzt wird. Super wenige Marketing-Teams nutzen das, was ich dir heute erklären möchte, in ihren Setups. Das heißt, ich sehe wirklich kaum, wenn ich zum Beispiel einen Analytics-Setup-Check mache, dass das überhaupt genutzt wird. Dabei hat der Google Tag Manager praktisch die angeborene Fähigkeit, uns da eine Menge Arbeit abzunehmen. So, jetzt will ich aber nicht weiter rumteasern, sondern fange einfach mal gleich an. Worum geht's? Oder fangen wir vielleicht erstmal an, wer braucht das überhaupt? Oder was ist der Use Case, wann dieses Konzept relevant wird? Und zwar bewegen wir uns da, ich sag mal so, im Bereich der Conversion-Optimierung, der Content-Optimierung, vielleicht auch der Landing-Page-Optimierung oder ganz allgemein, wir wollen die Webseite besser machen. Wir wollen, dass die Webseite besser performt und natürlich wollen wir grundsätzlich auch das Nutzerverhalten auf der Webseite verstehen. Also wie interagieren die Nutzer mit unserer Webseite oder mit speziellen Teilen der Webseite, Landingpages, Content zum Beispiel. Genau, nehmen wir uns vielleicht mal ein Beispiel vor, um das Ganze so ein bisschen anschaulicher zu machen. Also angenommen, wir haben eine Landingpage, die hypothetischerweise 100 Seitenaufrufe bekommen hat, aber nur einen einzigen Sign-up generiert hat. So, dann kommen wir daher und stellen sehr, sehr, sehr viele Hypothesen auf, warum die Landingpage einfach so schlecht konvertiert. Also zum Beispiel vermuten wir, dass das Sign-up-Formular vielleicht der Knackpunkt ist. Vielleicht ist es nicht besonders nutzerfreundlich, zu groß oder einfach unsere Beschriftungen sind nicht besonders verständlich. Und dann könnten wir anfangen, neue Formulare zu testen, neue Designs oder andere Formularkonzepte vielleicht. Es kann jetzt aber natürlich sein, dass unser Conversion-Problem gar nicht das Formular der Knackpunkt möglicherweise. Denn vielleicht sehen unsere Nutzer dieses Formular überhaupt nicht, weil das Problem eher vorgelagert ist. Also vielleicht ist die Headline zum Beispiel von der Landingpage nicht besonders attraktiv oder es hängt am Produktbild oder es liegt einfach an etwas anderem als an unserem Formular. Das heißt aber auch für uns, ohne ein detailliertes Tracking an der Stelle sind unsere Optimierungshypothesen einfach zu vage. Also wir wissen gar nicht, wo sollen wir jetzt anfangen mit der Optimierung. Und wir haben schlicht und einfach zu viele. Denn das Ziel oder unser Ziel ist natürlich immer, möglichst wenig und möglichst datenbasierte Hypothesen aufzustellen, damit wir am Ende einfach wirklich gezielt und punktuell genau testen können und die Webseite verbessern können. Und nicht so ein Blumenstrauß an hätte, könnte, irgendwo ran liegt es halt, als Optimierungshypothesen zu haben, weil damit kommen wir einfach nicht schnell genug voran. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie helfen uns denn die Daten oder wie kann uns Analytics hier weiterhelfen, um an das Tracking besser heranzugehen? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist einfach das Stichwort hier Content Engagement zu tracken. Also wir möchten verstehen, an welchen Ecken und Enden interagiert unser Nutzer mit der Seite oder mit dem Content, um zu gucken, wo interagiert er und wo springt er möglicherweise ab oder wo enttäuschen wir ihn und unser Content ist vielleicht doch nicht das, was er erwartet hat oder was ihn in den Bann zieht. Um das Content Engagement des Nutzers zu messen, zu tracken, gibt es wirklich total viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die häufigsten, die bekanntesten, was man tracken könnte, sind solche Dinge wie die Scrolltiefe, also dass wir prozentual tracken, wie viele Nutzer scrollen, 25%, 50%, 75% zum Beispiel. Wir können natürlich auch das Engagement mit dem Content tracken, indem wir Buttonklicks, relativ plain tracken, also Interaktionen mit bestimmten Elementen, mit Videos. Vielleicht kann man auf Bilder klicken, die dann größer werden oder so eine Slideshow von Produktbildern sich durchklicken. Also wir haben natürlich tatsächlich Möglichkeiten, auch ganz explizite Handlungen des Nutzers zu tracken, aber nicht immer. Was außerdem auch interessant sein könnte, sowas wie Time on Page. Also wie lange war der Nutzer wirklich auf der Seite? Alle Möglichkeiten, dieses Engagement zu tracken, haben ihre Vorteile, ihre Nachteile, ihre Ecken und Kanten sozusagen. Picke ich einfach mal einen Nachteil raus, der mir so einfällt. Wenn wir zum Beispiel beim Scroll-Tracking 50%, 75%, also prozentual sozusagen tracken, wie tief ein Nutzer runtergescrollt hat und dann jeweils einzelne Events feuern. Also ein Event bei, hey, jetzt hat er 25% gescrollt und jetzt 50 und jetzt 75, sodass man wie so eine Art, entweder so eine Art Scroll-Heatmap erstellen kann oder wie so eine Art Funnel. Also wer hat sozusagen, wie viel Prozent haben bis ganz runtergescrollt? Das Problem hier ist, das kann für unterschiedliche Seiten super unterschiedliche Ergebnisse bringen, weil einfach super, super simpel manche Seiten sind einfach länger oder kürzer. Das heißt, bei der Analyse müssten wir immer praktisch ganz genau hinschauen und gucken, okay, wie lang ist denn jetzt genau diese Seite und wenn der Nutzer 50% runtergescrollt hat, wie sieht die Seite aus, was hat er dann gesehen? Also wir müssen da immer noch so eine Übersetzungsleistung in der Analyse bringen. Wir müssen praktisch da manuell draufgehen und gucken, okay, was bedeutet denn das jetzt? Das kann man natürlich machen, also das ist ja kein Fehler, also das kann man durchaus tun. Aber es ist natürlich ein bisschen ungenau sozusagen. Und manche Seiten ruft der Nutzer auf und weil die Seiten so kurz sind, feuert sofort das 50%-Event, weil die Seite schon zur Hälfte sichtbar ist für den Nutzer. Ja, auf jeden Fall gibt es super viele Ecken und Kanten, wie gesagt, die man kennen muss, wenn man die unterschiedlichen Tracking-Möglichkeiten einsetzt und sich für eine entscheidet. So, jetzt kommt das ultimative Konzept. Also diese Ungenauigkeiten, zum Beispiel beim Scroll-Tracking, kannst du dadurch umgehen, indem du genau das trackst, was du wirklich wissen willst, nämlich Sichtbarkeit. Also hat der Nutzer den Content, den ich besonders relevant finde, oder ein bestimmtes Element wirklich gesehen? Also in unserem Fall, wenn wir zu unserer Landingpage mit dem Sign-up-Formular zurückgehen, wäre die Frage, hat der Nutzer überhaupt das Formular gesehen und konnte er sich sozusagen überhaupt auf Grundlage dieses Formulars entscheiden, fülle ich das aus oder nicht? Das heißt, das Stichwort für das Tracken der tatsächlichen Sichtbarkeit eines Elementes für den Betrachter ist die Element Visibility. Also super simpel, Elementsichtbarkeit. Also, der Vorteil einfach von der Elementsichtbarkeit ist, dass wir tatsächlich tracken, wann ein Element sichtbar ist. Das heißt, völlig unabhängig von dem Device, von der Bildschirmgröße, von der Länge der Seite, sondern wirklich konnte der Nutzer das Formular sehen. Und für unsere Analyse ist dann natürlich wichtig, von denen, die das überhaupt gesehen haben, wie viel haben es dann noch ausgefüllt oder nicht ausgefüllt. Das heißt, wir kriegen viel, viel genauere Informationen für die Analyse unserer Landingpage und für die Optimierungsmöglichkeiten. Okay, jetzt gehen wir aber mal kurz nicht visuell, weil wir sind ja in einem Podcast, sondern per Hörreise in den Google Tag Manager rein. Und ich führe dich da so ein bisschen durch und erkläre dir, was da sozusagen die Google Tag Manager Magic ist, die uns dazu hilft, genau diese Element Visibility zu tracken. Und zwar, wie schon angekündigt, gibt es dafür mega praktischerweise eine eingebaute Funktionalität vom Google Tag Manager, nämlich den Visibility Trigger. Ich weiß nicht genau, warum der so selten genutzt wird, denn eigentlich ist er relativ simpel strukturiert, würde ich sagen. Vielleicht schreckt es den einen oder anderen Marketing-Manager oder Managerin ab, weil man da tatsächlich ein bisschen im Quellcode der Webseite rumwühlen muss, damit man den richtig konfigurieren kann. Also, der Trigger funktioniert wie folgt. Also, vielleicht nochmal kurz als Recap. Wir brauchen den Trigger, um einem bestimmten Tag zu sagen, wann genau er auslösen soll. Zum Beispiel soll der Tag, der ein bestimmtes Event, nämlich das Event, hey, das Formular war gerade sichtbar, an Google Analytics sendet. Also wir wollen definieren mit dem Trigger, wann genau soll dieses Event, dieses Sichtbarkeitsevent gefeuert werden. Und zwar funktioniert das so, dass wir einfach tatsächlich sagen, lieber Tag, bitte sende ein Event, sobald ein bestimmtes Element sichtbar geworden ist, also unser Formular zum Beispiel. So, und dann müssen wir noch hinzufügen, woran der Tag Manager dieses Element erkennen kann. Also entweder erkennt der Tag Manager das Element an seiner CSS-Klasse oder an der Element-ID. So, beide Möglichkeiten, ein Event zu identifizieren, sind es ist praktisch die Bezeichnung oder der Name von diesem Element im Webseitenquellcode. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal herausfinden, wie unser Element, was wir triggern oder was wir tracken möchten, wie heißt dieses Element in der Webseite? Also unter welchem Namen kennt die Webseite dieses Element? Und dafür können wir halt entweder die Element-ID benutzen oder die CSS-Klasse von einem bestimmten Element. Du kannst das auf jeden Fall rausfinden, indem du die Developer-Tools vom Browser zum Beispiel nutzt. Hätte ich jetzt ein Video, dann könnte ich das zeigen. Aber ich würde sagen, ich belasse es einfach mal hier, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu hacky, das per Audioformat rüberzubringen. Also Stichwort ist CSS-Klasse, Element-ID und die Developer-Tools vom Browser. Außerdem kannst du in dem Trigger definieren, ab wie viel Prozent Sichtbarkeit sozusagen sichtbar bedeuten soll. Also muss das Element zu 100% im Viewport, also auf dem Display vom Nutzer erschienen sein, oder reicht dir schon, wenn das Formular vielleicht zur Hälfte sichtbar war? Und außerdem kannst du noch ein paar andere Sachen definieren und dem Google Tag Manager mitteilen, zum Beispiel auch, ob der Google Tag Manager auf DOM-Changes achten soll. Das heißt, verändert sich die Webseite nochmal. Die Webseite wird geladen, es ist nicht sichtbar und dann passiert plötzlich irgendwas und ein Element wird sichtbar. Ein Pop-up oder ein Dankeschön-Text oder sonst irgendwas. Das muss man dem Tag Manager schon noch extra sagen, dass er nicht einfach nur nach dem Element suchen soll, sondern dass er darauf hören soll, dass die Webseite sich nochmal verändert, bevor er das finden kann, dieses Element sozusagen. Und das war's auch schon. So einfach, so simpel kann man ein sehr detailliertes und genaues Tracking über den Google Tag Manager abbilden. Und ich finde wirklich, das ist eine kleine, aber feine Fähigkeit vom Google Tag Manager, die wirklich, die unterschätzt wird, die so ein bisschen so ein Schattendasein fristet und die einfach eine super krasse Aussagekraft in der Analyse am Ende hat. Ja, was ist das Fazit von der Sache? Mir wäre es vielleicht wichtig, dir auf jeden Fall mitzugeben, wenn du ans Tracking rangehst, wenn du an die Datenanalyse rangehst, wenn du dein Analytics, dein Tracking-Setup erweitern möchtest, frage dich immer, was will ich eigentlich wissen? Also geh immer mit der Frage ran und gucke, was will ich wissen? Was ist die Frage, auf die ich eine Antwort in den Daten suche? Der nächste Schritt ist dann, was muss ich dafür messen? Also welche Metriken, welche Zahlen brauche ich dafür, um mir diese Frage zu beantworten? In unserem Fall wäre das zum Beispiel, wie viele Leute haben das Formular gesehen und wie viele Leute haben dann auch den Sign-up gemacht? Also diese zwei Metriken bräuchten wir zum Beispiel. Und was super wichtig ist, frag dich auch immer, welche Probleme oder welche Verzerrungen, welche Verzerrungen in den Daten, so Bias würde man korrekterweise in der Statistiksprache sagen, kann es geben. Also zum Beispiel, wie ich eingangs meinte, dass es halt sein kann, dass der Nutzer das Formular noch gar nicht gesehen hat und deswegen diese Conversion Rate vom Formular vielleicht gar keine Aussage über das Formular treffen kann, sondern die Aussage über was ganz anderes getroffen wird. Also frag dich wirklich, beantwortet das meine Frage in den Daten, was ich hier gerade sehe, oder wie kann ich mein Tracking strukturieren? Welches Tracking würde denn meine Frage noch detaillierter, noch fokussierter beantworten? Und auf diese Art kannst du dann praktisch überlegen und ans tatsächliche Tracking-Setup rangehen, wenn du weißt, welches Tracking, welche Metriken sind für die Messung und für den Erkenntnisgewinn, nach dem ich gerade hier strebe, wirklich geeignet. Weil es einfach genau die Aussage trifft, die du wirklich messen, wissen und am Ende natürlich optimieren möchtest. Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Episode und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao!
Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria@analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.